Herzlich willkommen beim Breaking SEO Podcast. Mein geschätzter Kollege Daniel ist auch am Start.
Servus.
Ich habe mir ja schon fast ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Wie geht's? Wie steht's?
Ja, alles gut. Ich bin tatsächlich, habe ich dir eben schon kurz erzählt, sehr viel mit dem Thema Relaunch beschäftigt und sehr, sehr gut ausgelastet damit. Und Asche auf mein Haupt, dass wir so lange nichts aufnehmen konnten, nehme ich ganz allein auf meine Kappe.
Kein Thema, dafür sind wir ja jetzt wieder da und wir werden dieses Jahr auch wieder ordentlich guten Content bringen. Und den Anfang machen wir heute mit einer sehr interessanten Folge. Wir hatten einen Gast, das war der Markus Tandler, sollten viele in der SEO-Welt kennen. Wer ihn noch nicht kennt, wird ihn heute etwas besser kennenlernen. Wir hatten ein zeitloses Interview mit ihm und genau, diese Folge liegt im Prinzip schon seit längerem jetzt in der Schublade und wir freuen uns sehr, dass wir sie heute präsentieren dürfen.
Absolut.
Auf die Folge bin ich auf jeden Fall sehr stolz. Unser erster auch, sage ich mal, berühmt-berüchtigter Gast. Und ich glaube, es hat ihm auch Spaß gemacht. Genau, deswegen viel Spaß bei dieser Folge. Daniel, hast du sonst noch etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
Stellt euch ein kaltes Getränk bereit und ja, viel Spaß damit, ne?
Bevor wir jetzt in die Folge übergehen, natürlich noch ganz wichtig. Was trinkst du eigentlich heute Abend?
Jetzt in dieser Sekunde, bevor wir das andere... ich habe mir ein Atlantic Ale von Störtebeker aufgemacht.
Klingt gut.
Ja, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe mir heute zur Feier des Tages mal ein eiskaltes Berliner Kindle aufgemacht.
Geil. Das Schöne ist, ich habe ja vorhin das Intro von der Folge, was gleich kommt, vorhin noch gehört. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß noch, was ich da im letzten Jahr getrunken habe. Und ich weiß auch noch, was du getrunken hast.
Was habe ich getrunken?
Soll ich spoilern?
Ja.
Es gab ein Kindle und ich war sehr enttäuscht, dass es nicht aus der Dose war. Und habe mich auch offiziell bei dir ein bisschen beschwert, weil mir wurde versprochen, dass es eine gewisse Linie bei dir gibt.
Ja, da war ich tatsächlich meiner Linie nicht treu. Das wird aber auch nie wieder passieren. Versprochen.
Sehr gut, ich bin gespannt.
Genau. Ansonsten alles weitere in der nächsten oder in dem nächsten Segment. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Das ist Breaking SEO mit Daniel Schramm und Christian Westermann. Kommen wir dann hiermit zu unserem heutigen Gast. Wir haben nämlich einen ganz speziellen Gast heute eingeladen. Und Daniel, erzähl mal, wen haben wir heute dabei?
Genau, wir haben heute einen wunderbaren Gast eingeladen. Freue ich mich sehr, dass er zugesagt hat. Viele von euch kennen ihn vielleicht noch von Webmasters on the Roof. In der SEO-Szene, Urgestein möchte ich fast sagen. Ich kann mich noch an eine kurze Diskussion mit ihm erinnern auf der ersten PubCon von Abacus in Hannover, wo wir über den Dick-Effekt sprachen. Ja, herzlich willkommen, Markus Tandler.
Hi. Ja, mega, geil. Vielen lieben Dank für die Einladung in euren Podcast. Freut mich, hier zu sein. Lustig. Erste PubCon von Abacus. Ja, Wahnsinn, in Hannover, im Jack the Ripper.
Ja, wobei, also ja, genau, die waren noch im Jack the Ripper.
Das war dann noch einmal mit dem Zoo und...
Genau. Genau. Ich weiß auf jeden Fall noch, eine der ersten Sachen, die ich von dir bei der PubCon gesehen habe, war irgendein Vortrag. Das Thema weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass irgendjemand irgendwie einen Online-Shop gesagt hatte und du hattest die Domain in irgendein Tool, wovor du extra deinen Rechner ausgestöpselt hattest, reingeworfen und konntest ihm dann genau sagen, für welche Keywords er rankt. Und das war so die Geburtsstunde von Sistrix.
Genau, da hat der Johannes mit mir auf dem Panel gesessen und hat mir gesagt, ich muss dir was zeigen. Und dann zeigt er mir das Ding. Und ich denke so, holy shit, wie geil ist das denn? Ja, du kannst den irgendeine Domain reinwerfen und kannst den, wofür sie rankt, revolutionär. Ja, also,
das stimmt. Ja. Es gab ja nichts anderes vorher. Ne?
Genau, also ich meine, es gab die Google Search Console, aber das war ja da natürlich noch sehr, sehr rudimentär. Genau, ist ja also gar nicht vergleichbar mit dem, was wir heute in der Google Search Console an Daten bekommen, was ja auch wirklich solche Scrape-Data gerade für die eigene Seite wirklich obsolet macht. Aber damals, genau, gab es keine Alternative und das war grandios, ja, Wahnsinn.
Genau. Search-Konsole, auch schönes, schönes angeschnittenes Thema. Du bist ja inzwischen, ich sag's mal, etwas weniger als der Mediadonis unterwegs in der SEO-Branche und mehr als das Gesicht von Wright. Was ihr ja tatsächlich auch vom, ich würde mal so behaupten, ersten On-Page-Org-Crawler und oder ja, Optimierungstool sehr, sehr stark in Richtung Search-Konsole-Datenaufbereitung weiterentwickelt habt.
Genau, beziehungsweise wir haben als damals die Chance gesehen, als Google dann eine API für die Search-Performance-Daten released hat, haben wir natürlich die Chance für uns gesehen, endlich auch diesen doch, ja, wie ich finde, elementaren Teil sozusagen als auch quasi an OnPage.org dran zu basteln. Wir waren ja dann auch wirklich die Ersten zusammen mit Johannes, lustigerweise, die ja wirklich eine Woche später quasi, also wir haben ja ein richtiges Tool rausgelauncht, also der Johannes hatte auch sozusagen, wir haben es ja direkt quasi am Freitag danach, es war eine Woche später, als die API released wurde, also der Johannes quasi der Integration quasi und wir halt mit dem richtigen Tool, das hieß ja damals noch OnPage.org Impact, genau, also wir waren wirklich da die Schnellsten, die direkt ein Tool rausgebastelt haben und seitdem entwickeln wir das auch immer weiter. Und das war natürlich wirklich für uns super cool, ne, dass wir, weil wir wollten ja ganz bewusst auch keine Scrape Data bei uns in Wright, also beziehungsweise in OnPage.org verwenden. Und genau, das war natürlich grandios, dass wir dann endlich diese Daten per API bekommen haben. Und diese API wird ja auch immer weiter ausgebaut. Also Google ist da ja auch wirklich richtig dran. Und demnach jetzt auch Success. Also es ist unglaublich, wenn man mal sieht, mit was wir da gestartet sind und wo wir heute sind. Wir ziehen mittlerweile über 1 Trilliarden Suchen da quasi raus. Das war ja unvorstellbar damals. Also war ein sensationeller Schritt und genau, da nochmal vielen Dank für Google, dass sie das damals endlich als API released haben.
Ja. Genau, also Google baut da ja auch dankenswerterweise fleißig aus, hat jetzt vor kurzem die Discover-Daten über die API angeboten, was großartig ist. Als nächstes wäre es natürlich noch toll, wenn wir die Crawl-Daten über die API bekommen könnten.
Ja, viele Sachen. Also ich meine, es gibt ja eine ganz große Wunschliste also an Daten, die man da rausziehen kann. Ich meine, die Discover-Daten, klar, das ist natürlich nochmal super spannend, aber in Bezug jetzt auch gerade, also ich meine, das hat jetzt, wie gesagt, mit Organic SEO jetzt ja auch wenig zu tun. Also ich hätte da schon noch gerne mehr aus den ganzen anderen Leistungsberichten. Das wäre natürlich super, ne? Also gerade solche Sachen wie discovered but not yet crawled oder not yet indexed, solche Geschichten, wo man das mit unseren Daten und unseren Erfahrungswerten da abgleichen kann, das ist natürlich grandios. Und gerade natürlich auch nochmal durch Zugriff auf die Server-Log-Files, also beziehungsweise mit unserer innovativeren Solution hier mit Botlogs, ne, hat man dann ja wirklich so diesen, also quasi the whole nine yards, ne, also quasi die komplette Strecke. Du erstellst einen Content, wann wurde zum ersten Mal gecrawled, ne, wurde dann wirklich auch indexiert oder eben nicht, ja, wann hatte dann also seine erste Impression in den SERPs bekommen, den ersten Klick, die erste Conversion, ne, das ist also, dann bildest du auf einmal den ganzen Funnel halt ab, also das wäre natürlich grandios. Also würde ich jetzt den Discover-Garten nochmal vorziehen, aber wie gesagt, ich beschwere mich da nicht, eigentlich alles, was in der API kommt, kommt auch bei uns rein, ja, also genau, wir sind da ja auch im sehr, sehr engen Austausch mit Google. Und genau, also von dem her, wir freuen uns immer, wenn da irgendwas Neues hinzukommt.
Und bei uns ist ja so, wir sind beide ja relativ technisch versierte SEOs, kommen beide so aus der IT, haben, glaube ich, beide auch erst als Programmierer gearbeitet und sind dann so da reingerutscht. Und du bist ja auch allein dadurch, dass du dem SEO halt und den Tools so nah bist und viel mit APIs arbeitest und so, natürlich auch technisch sehr versiert. Aber wie tief geht deine Kenntnisse, kannst du programmieren, könntest du auch mal irgendwie so ein Tool bauen oder wie weit geht das bei dir so?
Oder wie genau, also bei mir ist es halt so, ich habe, das war 1996, angefangen, Webseiten zu programmieren, damals noch HTML 3.2, also kurz bevor der Sprung auf 4.0 war, ne, schön noch mit Frames, genau, also habe dann natürlich sehr lange quasi Webseiten gebastelt, aber wie gesagt, damals noch natürlich sehr rudimentär, HTML, JavaScript, PHP, MySQL, also so die typischen Sachen, und ich glaube auch gerade, dass das selber zu können, ja, also selber halt, also ich meine, ich schreibe jetzt keinen wunderschönen Code, ne, und aber trotzdem kriege ich halt die Sachen hin, oder auch wie man kennt es aus Copy and Paste quasi baut man sich die Sachen zusammen und kriegt sie dann irgendwie zum Laufen. Ja. Und man lernt sich das auch alles selber da ein bisschen. Also wie gesagt, ich komme ganz früher, by the way, also ich habe ganz am Anfang natürlich Basic programmiert, ne? Natürlich 10 Print Hello, 20 Go to 10. Mhm. Ja. Dann habe ich coolerweise Turbo Pascal damals gelernt, noch in der Schule. Also ich bin dann quasi auf Turbo Pascal, was natürlich sensationell war, ne? So in die Richtung objektorientierte, also so, ne? Mit Arrays und mit allem, ne? Das war natürlich grandioser quasi Fortschritt gegenüber Basic. Bisschen in die Richtung C und Java. Aber wie gesagt, das geht ja natürlich in einen ganz anderen Weg. Ich habe das ja dann immer sozusagen eher aus für Webseiten halt, ne, da brauche ich halt, also damals war ja Java C, das war ja gar nicht so wirklich applicable. Also deswegen habe ich mich dann eher in die Richtung halt HTML, JavaScript, PHP entwickelt, Perl, sehr viel auch noch, ne. Aber wie gesagt, jetzt nicht immer, dass ich jetzt irgendwas dir da programmieren kann, sondern ich muss halt irgendwas bauen, mal, wie kriege ich das jetzt halt hin, ja, und dann hast du da Bücher, also damals Copy and Paste auch noch nicht so, aber Bücher, Codeschnipsel hier, Codeschnipsel da, und dann hast du da irgendwas zusammengefrickelt, genau, und ich glaube auch, das war wirklich auch für mich so einer der Erfolgsfaktoren, warum ich damals auch als SEO, warum das eigentlich auch ganz gut gelaufen ist, weil ich halt meine eigenen Sachen halt da basteln konnte. Ne? Ich kenne auch viele SEOs von damals, die halt eben nicht programmieren konnten. Ne? Obwohl, ich jetzt nochmal programmieren, ich meine HTML, das ist ja wie Word bedienen, ist ja nur eine Auszeichnungssprache. Aber nämlich die muss dann halt immer zu ihrem Programmierer wieder gehen, bitte mach mal hier das, bitte mach mal da das, bitte bauen wir mal ein Google Analytics ein. Ja? Also da geht dann natürlich dann immer auch so viel von deinem Profit flöten, wenn du da wieder andere Leute bezahlen musst. Und ich habe halt am Tag da irgendwie 10 Webseiten gebastelt, ne, und 9 sind vor sich hingedümpelt, eine hat funktioniert und dann habe ich halt weiter gebastelt. Ne, also das ist ja auch immer, man sieht immer Erfolg, ne, und alles funktioniert, Schmarrn. Ich habe halt immer, also ich hatte auch nur eine Quote von 1%, aber da habe ich halt versucht, dann 100.000 Sachen irgendwann zu machen und irgendwas funktioniert dann schon wieder. Ne, aber so quasi, also vom Programmierverständnis ist das quasi, wie ich quasi da immer gearbeitet habe. Und ich würde sagen, ich bin immer noch genau auf dem Niveau. Ich mache es auch immer noch sehr gerne selber. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wir haben ja so eine Chrome-Extension für so einen Structured Data Helper. Falls ihr den kennt, richtig coole Empfehlung auch vielleicht für eure Hörer. Unser Right Structured Data Helper. Cooles Chrome-Plugin ist umsonst.
Kommt gerne in die Side-Note, in die Show. Geil,
vielen Dank. Und zum Beispiel das wollte ich erst noch selber basteln. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja relativ straightforward, ne, was da gemacht wird. Da kann man ja mal gucken, ob ich so ein Plugin irgendwie für Chrome da irgendwie zusammenbasteln kann. Aber auch da, wie gesagt, da sage ich da am Wochenende, das hat einfach, komm, wir beauftragen es, ne, und der hat es dann in einem Tag, hat er uns das quasi gemacht. Also es lohnt sich dann eigentlich halt sehr, sehr häufig halt gar nicht, das dann selber zu machen. Aber nichtsdestotrotz mag ich halt selber auch immer die Herausforderung, da was selber zu machen. Und genau, also sehr
interessiert. Wenn du auch so Webseiten gebastelt hast, das, ich glaube, jeder von uns hat in dieser Runde genau diesen Moment früher gehabt, wo er dachte, geil, ich baue jetzt eine Webseite oder ich gehe jetzt auf diese Journey und versuche mal irgendwie mit Webseiten was zu erreichen und irgendwie was zu machen. Wann war denn so der erste Moment, wo du gemerkt hast, krass, das funktioniert gerade, was ich mir gedacht habe, so. Weißt du das noch?
Ja gut, am Anfang habe ich ja eher, ich habe mir mein Studium damit halt finanziert. Als ich in Augsburg studiert habe, habe ich halt dieses Webdesign quasi nebenbei gemacht, einfach so für kleine KMUs, um einfach mir ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Und das war auch richtig cool, weil ich meine, ich habe da damals für eine Webseite, ich glaube, so 3.000 Mark oder so bekommen. Ne? Ja. Und so als Student, ich meine, das ist ja grandios. Ja, ich meine, das war ja jetzt auch nicht super elaboriert. Ne? Also klar, man hat auch sozusagen noch die Grafik mitgemacht, so Photoshop, ne? Dann gesliced und gedeist, die Teile dann irgendwie da zusammengefügt. Ne? Ja. Und dann hast du dafür 3.000 Mark, hast du da so eine coole Webseite dahin gebastelt. Und das habe ich für ein paar Unternehmen dann halt gemacht, habe mir dann, wie gesagt, so mein Studium finanziert und dann kam eines der Unternehmen, das war so ein Softwarehaus aus Augsburg, dem habe ich da seine Webseite programmiert und dann kam ich da hin, habe gesagt, so, hier, jetzt ist die Webseite fertig und er sagt, ja, super, klasse, richtig gut gelaufen. Wie können wir denn das machen, dass wir bei AltaVista gefunden werden? Also damals gab es noch bei Google, ne? Wie wäre der jetzt bei AltaVista gefunden? Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich kann mir das mal angucken. Und dann habe ich mir das angeguckt, das war ja wirklich super easy, ne? Weil du ja wirklich nur Submit Your Site drücken musstest, ne? Da hast du deine Seite reingehauen und dann kommt der Crawler und hat die Seite quasi indexiert, ne? Er war super happy, aber daraus ist dann so einfach so ein bisschen so dieses Interesse entstanden, ne? Also ich mache jetzt Submit Your Site, aber klar, rankt er jetzt auch für diesen Firmennamen, ne? Das ist jetzt ja auch relativ einfach, ne? Aber wie determiniert denn jetzt AltaVista, wer jetzt da auf Platz 1 ist, wenn ich jetzt irgendwie Klingelton suche oder was weiß ich auch immer, ne? Und so wurde dann einfach aus diesem Interesse also aus dem, was ich da gemacht habe, wurde einfach so ein verstärktes Interesse, ne? Und ja, und dann so eine kleine Leidenschaft und aus der Leidenschaft letztendlich Liebe, ne? Ja. Und bin immer dabei geblieben. Und dann hatte ich natürlich wirklich das Glück, dass dann halt 2000 ja Google in Deutschland gestartet ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, ich kann sie auch nochmal erzählen, weil sie immer ganz lustig ist, wenn auch ein bisschen peinlich für mich.
Gerne.
Ich habe ja damals, ich habe damals Seminare gehalten für Geschäftskunden der Deutschen Post AG. Also die haben ja damals, die Deutsche Post hat ein Direktmarketing-Center in ganz Deutschland verteilt, die ja quasi damals dabei geholfen haben, wenn ich halt Mailings raussende oder was weiß ich auch immer, ne? Also Service rund um die Postdienstleistung quasi. Und dann haben die, weil dieses Internet-Marketing, das halt damals dann aufkam, ne, war ja auch unter Direktmarketing ja quasi aufgehangen. Also hat auch die Deutsche Post gesagt, hey, das ist auch ein Thema, was wir unseren Kunden vermitteln müssen. Und ich war da damals da Praktikant und hey, Markus, du kennst dich doch da aus. Ne? Und wie sieht's aus? Kannst du da anderen Leuten was erzählen? Und ich so, ja, klar, kriege ich hin. Ne? Und dann habe ich halt da Seminare auch dann für die in ganz Deutschland gemacht. Also das war ja noch 97, 98. Also von München bis Bielefeld. Ja, also ich kann euch sagen, Spoiler Alert gibt's wirklich. Ne? Und genau, es war total cool. Und in einem dieser Seminare, da war das in Augsburg, ich erinnere mich wie heute dran, da saß einer drin und fragt sich, also ich habe ja damals, wie gesagt, sozusagen über Alta Vista und Yahoo, ne, was man da halt machen kann. Und ich meine auch gerade den SEO-Part jemand zu erzählen, das war das Wunderschöne. Ne? Du konntest ja quasi einem Affen quasi beibringen, wie man auf Platz Nummer 1 bei Alta Vista rankt. Ne? Das war natürlich sensationell für die Leute, die da drin saßen. Heutzutage geht es natürlich nicht mehr so easy, auch wenn ich sagen muss, im Grunde ist es fast schon einfacher geworden wie damals. Aber egal, anderes Thema. Und auf jeden Fall saß da einer drin und sagte, ja, Herr Tandler, also mit Alta Vista, Yahoo, toll, aber haben Sie schon mal von einer Suchmaschine mit dem Namen Google gehört? Ich sagte, keine Ahnung, habe ich nie gehört, was soll das sein? Ja, das ist so eine neue Suchmaschine von zwei Studienabbrechern aus den USA und da muss man seine Seite nicht mal mehr anmelden. Und habe ich gesagt, hä? Wie? Moment mal, wenn ich meine Seite nicht da anmelde, woher will denn dieses Google wissen, dass meine Seite überhaupt existiert? Ja, die folgen den Hyperlinks quasi durch das Netz und entdecken da neue Seiten. Und dann habe ich in der folgenschwersten Sätze meiner noch jungen Karriere gesagt, ich habe gesagt, jetzt hören Sie mal zu. Passen Sie mal auf. Ich bin schon so lange in diesem Business. Glauben Sie wirklich, dass da so zwei dahergelaufene Studienabbrecher kommen, einfach so eine lustige Suchmaschine programmieren und sich dann anlegen können mit Yahoo, mit Alta Vista? Das glauben Sie doch nicht wirklich. Ne, der Rest ist Geschichte. Ne, ja. Also so sind meine Nostradamus-Qualitäten, auch wenn ich irgendwas erzähle, was in der Zukunft passiert. Ne, aber das zeigt ja auch, wie revolutionär das war, was Google eigentlich gemacht hat damals. Und für mich aber dann natürlich sensationell, weil ich dann, als Google dann halt in Deutschland 2000 gestartet ist, bin ich ja quasi mit ihnen aufgewachsen und deren Algorithmen. Und das ist auch, glaube ich, sozusagen, also was mir heute einfach am allermeisten bringt, ne? Einfach diese Erfahrung sozusagen einfach, du hast ja wirklich jeden Schritt gesehen, ne? Und du kannst nachvollziehen, warum auch Google bestimmte Sachen macht und was halt sozusagen so immer stringent geht. Ne? Wenn man heute anfängt, ne, dann fängt man ja nicht ganz von vorne an, sondern immer so auf einem aktuellen Status quo. Allein schon, ich meine, Panda ist ja auch schon über 10 Jahre alt. Ne? Aber gerade diese Erfahrung hilft mir besonders viel und vor allem, weil am Ende des Tages kochen wir SEOs ja alle auch nur mit Wasser. Ja, der eine hat halt vielleicht bessere Töpfe und Pfannen, also bessere Tools, ne, und der andere bessere Rezepte. Und auch Rezepte werden besser durch Erfahrung, indem ich halt etwas immer wieder koche, ne, wird es halt immer besser. Ja, ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Zucker. Ne? Und genauso ist es da auch. Und ich glaube, das Wichtige auch da ist, so viel Erfahrung zu haben und vor allem auch die Erfahrung zu haben, manchmal eben nicht auf seine eigene Erfahrung zu vertrauen. Ja, also wo auch ich dann wieder sage und die sagen, ja, Tandler, was ist dann halt hier so aus Erfahrung? Dann sage ich, nee, ich bin jetzt einfach auch hier nicht die richtige Zielgruppe. Lass uns in die Daten schauen. Ne? Also wie gesagt, da bin ich dann auch wirklich, der sich davon lösen kann, jetzt irgendwie, ah ja, ist doch immer so gewesen und so geht's lalala, sondern wirklich, lass uns einfach in die Daten gucken und das ist dann wirklich das Wichtige. Aber das ist, also genau, für mich war das sensationell. Ich meine, ganz ehrlich, ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich meine, es hätte nie jemand denken können, dass dieses Unternehmen jetzt eines der mächtigsten Unternehmen der Welt wird. Und es ist einfach sensationell, weil am Ende des Tages konnte ich mein Hobby zum Beruf machen. Und so sehe ich das heute noch. Also ich fühle mich nicht, als würde ich arbeiten, ne, sondern also es macht mir halt sau viel Spaß. Und ich mache ja immer noch jeden Tag SEO. Und jetzt labere ich euch die ganze Zeit voll. Sorry, du hast ja was ganz.
Da spricht die Leidenschaft.
Ja, logo.
Total. Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Und ist auch lustig, im SEO ist man ja auch oft, also sollte man ja auch mal falsch liegen, weil es wäre komisch, wenn du da immer die richtige Antwort hast. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Also ja, da auch dann erstmal zuzugeben, man kann auch mal falsch liegen. Und du hast ja jetzt gerade schon selbst deinen, sag ich mal, deinen Bill Gates-Moment, wo er gesagt hat, wir werden niemals ein 32-Bit Operating System bauen. So, den hattest du ja auch schon dann so. Und ich glaube, sowas, das passiert halt immer mal. Ne? Jeder, glaube ich, kann sich von uns an irgendeinen Satz erinnern, wo wir mal irgendwas großspurig über SEO gesagt haben und am Ende ist das halt voll in die Hose gegangen.
Das war wie mein Kumpel, der mich gesagt hat, hey du Markus, hier gibt es so ein neues Thema, Bitcoin. Der hat so Gaming-Server, so eine Gaming-Server-Farm und sagt, hey Markus, hast du Bock, wollen wir ein paar Euro investieren und uns so quasi so Gaming-Server einfach auf Bitcoin-Mining abstellen? Im Moment kann man dann so 30 Coins am Tag generieren. Ich meine jetzt nur ein kleines Investment. Und ich sagte, ey komm, das ist wieder so ein Hype-Thema. Na, sorry, habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber ich bin da auch nicht so irgendwie da, dass ich da irgendwas nachweine. Sorry, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Also ich habe so viel Glück quasi. Ich beschwere mich ganz sicher nicht über an das Glück, was ich hätte haben, vielleicht hätte können. Tritratrolala. Ich bin happy. So, zufrieden sein ist das Allerwichtigste.
Das ist total, total gut. Und auch wenn man jetzt so lange in der Szene ist, da fragt man sich ja auch manchmal, wofür mache ich das? Oder wo ist denn jetzt noch so das nächste Ziel? Wo will ich hin? Wo hast du denn so deine nächste, oder was ist dein Goal? Was hält dich noch am Laufen sozusagen gerade?
Was hält mich am Laufen? Also grundsätzlich erstmal, also meine Arbeit macht mir ja wirklich Spaß. Ne? Also es ist ja wirklich so, dass ich in meiner Funktion als Chief Evangelist bei Riot, dass ich ja wirklich zu 90% quasi, also mache ich SEO. Ja? Also quasi eigentlich nur mit unseren Kunden, für unsere Kunden. Ja. Quasi zusammen. Ich bin quasi ein Sparingspartner, eine kompetente zweite Meinung, wenn das ein Kunde von uns braucht. Ne? Und das ist mein Hauptjob. Ja? Also ich tue wirklich mindestens auch 4 Stunden am Tag wahrscheinlich in Riot arbeiten. Bin also wirklich auch immer noch der Heavy User unserer eigenen Software. Cool. Und wirklich, 90% meiner Zeit mache ich wirklich hands-on SEO, Daten analysieren, mit Kunden irgendwelche Konzepte entwickeln, drüber schauen, was weiß ich auch immer. Wir sind ja keine Agentur, ne? Wir sind wirklich nur so der Sparingspartner. Aber wisst ihr auch, ne? Manchmal einfach auch so eine zweite Meinung einfach nochmal zu was zu hören und auch wenn es dann nur eine Stunde meiner Zeit ist, ist für manche einfach, hat einfach einen unglaublichen Wert für viele. Und das ist ja auch wirklich eine super Situation halt einfach für mich, dass ich mit dem Andi jemand habe, mit dem ich schon seit 16 Jahren zusammenarbeite. Ich meine, wir sind wie Brüder, aber nicht, dass ich jetzt der große Bruder bin, eher der kleine Bruder. Ich bin in sehr vielen Fällen der kleine Bruder, ja, gerade wenn es darum geht, die ganze Unternehmen quasi zu bauen, die ganze Unternehmensentwicklung, die ganzen Komponenten, Finance, HR, was weiß ich auch immer. Also der Andi geht ja da voll drin auf. Ne? Er hat ja auch mit Bits and Pretzels, hat er ja auch ein Event rund um das Startup aufbauen und dergleichen. Und das ist natürlich grandios, so jemand zu haben, dem das so viel Spaß macht, ne? Und der das mit voller Werf und mit ganzer Leidenschaft quasi macht. Und ich so die Chance habe, sozusagen das zu machen, wo ich den meisten Value liefere, ne? Wo ich auch am besten bin oder beziehungsweise, was meine Frau sagt, das Einzige, was ich kann. Ja? Und das sage ich auch ganz ehrlich. Also ich meine, ich habe keine Direct Reports. Ich hatte nie Direct Reports, will keine Direct Reports, also quasi, ich bin kein Manager, ja, ich bin SEO, ne, und das ist es halt, ja, ich will keine Leute managen oder sonst so ein Scheiß, beziehungsweise ist ja so, ich bin ja im Team von der Izzy, also die Izzy Smith ist ja quasi meine Chefin letztendlich, also ich habe mir meine Chefin rekrutiert, ja, und die macht das auch sensationell, ne, also auch, wie gesagt, eher auch den organisatorischen Part drumherum, ganz davon abgesehen, dass ja auch eine grandiose SEO, SEO ist und so kann ich mich wirklich auf das fokussieren, wo ich halt wirklich den meisten Value habe und habe mit Andi jemand, dem ich zu 100% vertraue, der zu 100% weiß, wie ich denke, wie ich fühle zu bestimmten Themen. Ne? Also er muss mich auch nicht immer fragen, ich muss ihm nicht fragen, verstehst du? Also wir sind halt da super abgestimmt und das ist einfach sensationell. Dafür bin ich echt unglaublich dankbar, dass ich das machen kann, quasi den ganzen Tag. Und da natürlich ist das große Bild natürlich schon mit Riot, was wir bisher geschaffen haben, aber da ist noch unglaublich viel Musik drin. Ich meine, wir wachsen ja noch immer noch super, super schnell. Ne? Und für uns ist es jetzt wirklich, wir haben uns ja mehr als nur etabliert in Deutschland. Also hier nutzen es ja über 50% der Top 100 Webseiten in Deutschland. Das ist natürlich schon ein Mega-Schritt. Ja. Und auch wer, ne? Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Also Daimler, BMW, Allianz, Telekom, Böhringer Ingelheim, ja, also all diese unglaublich Wahnsinnsunternehmen, die da wirklich auf unsere Innovationskraft vertrauen. Ne? Aber für uns ist der nächste große Schritt halt wirklich international. uns noch weiter aufzustellen. Hier ist es einfach so, dass wir also ja auch mittlerweile in einem sehr aktiven Umfeld sind. Wir waren ja die allerersten in diesem Bereich. Wir waren der erste, wirklich der erste Cloud-based Crawler in dem Sinne. Unsere größten Konkurrenten, die größten Mitbewerber sind ja aus England DeepCrawl, aus Frankreich und Spotify, ja zum Beispiel. Ne? Die kamen später, also sind ein bisschen später quasi reingekommen. Aber auch durch das Geld, was sie geraced haben, ne, waren sie, also wir sind ja sehr lange Bootstrap gewesen, wir sind 5 Jahre quasi aus unserem eigenen Profit sind wir da gewachsen, auch nicht zu schlecht, ne, aber die haben dann schon ein bisschen mehr Gas gegeben und das ist dann schon etwas, wo ich dann auch, ja, ein bisschen, schon so ein bisschen groll, ne, man, es ist einfach nicht die bessere Software, aber sie sind einfach lauter, ne, und ihr wisst ja, wie das ist, ne, also es gewinnt dann halt nicht unbedingt dann einfach der Beste, sondern auch der Lauteste, beziehungsweise der eine hat halt 100 Vertriebsmitarbeiter, der eine hat einen, ne, dann ist es dann einfach, ja, Mathematik, ja, ganz einfach, wer hier halt mehr Sales macht. Und das ist es halt, wir müssen jetzt auch wieder lauter werden, damit einfach auch die Leute auch wirklich sehen, ne, dass wir hier auch wirklich die Besten sind. Und das sind wir. Also klar, ich meine, ihr könnt das jetzt hier subjektiven Eindruck von mir nehmen, aber auch rein objektiv, ich benutze jede Software. Ich habe jede Software am Laufen. Gerade auch die Crawler. Ich weiß ganz genau, ne, wer wie schnell ist, wer welche Probleme, wer wie wo hat. Ne? Also Und wie gesagt, also auch rein objektiv gesehen, aus meiner Sicht, wie gesagt, sind wir da eindeutig die Besten. Wie gesagt, im Bereich Search Success, da gibt es ja weltweit überhaupt niemand, der da irgendwie herankommt an uns, also der überhaupt irgendwas Ähnliches macht, was für uns auch ein super, super Win ist, weil ganz viele Leute vor dieser Entscheidung stehen, make or buy. Ne? Also baue ich mir jetzt so ein eigenes Data Studio mit den GSC-Daten quasi, also dass ich mir per API halt sauge oder kaufe ich mir halt was out of the box. Und das ist auch wirklich, wo wir immer gewinnen. Und im Crawling-Bereich, wie gesagt, so für normale Leute ist halt sehr oft eine Commodity, ne? Wenn ich eine kleine Seite habe, dann reicht vielleicht auch der Screaming Frog, ne? Was ja auch okay ist. Aber zum Beispiel, wir waren auch bei einem großen Autohersteller, die haben alle großen Tools eingeladen und wir waren die Einzigen, die sie crawlen konnten. Ne? Die anderen konnten alle nach Hause gehen, so, tschüss, servus, könnt wieder nach Hause gehen. Ne? Weil wir einfach die Einzigen waren, die diese Seite crawlen konnten. Also natürlich ist es easy, dann sowas zu gewinnen, aber du musst natürlich auch die gewinnen, wo du eher pari-pari bist, sozusagen halt mit den anderen. Und wie gesagt, und da haben wir einfach nochmal ein bisschen anderen Ansatz, dass es bei uns ja wirklich nicht um SEO geht, also auch mit onpage.org, wir haben ja nie gesagt, wir sind ein SEO-Tool, bei uns ging es immer um Qualitätsmanagement, ne? Und das ist ja auch immer noch der Punkt, wenn du eine gute, eine qualitativ hochwertige Seite hast, dann wirst du am Ende des Tages auch vorne landen, ne? Und so bilden wir deutlich mehr als nur diesen kleinen Teil SEO ab, ne? Sondern auch halt Barrierefreiheit, ne, Accessibility, Compliance, GDPR, unsere DSGVO-Reports sind der absolute Seller. Das ist richtig cool, wo man auch immer wieder was findet, was wirklich, aber ich meine, ist ja klar, ne, irgendwo bei jedem Relaunch bleibt irgendwo nochmal, ist noch irgendwo ein Cookie, irgendwo ein JavaScript irgendwie verwendet, wo kein Consent vorher abgefragt wurde. Ja. Genau, dann natürlich die ganzen Performance-Geschichten, die ja natürlich auch super wichtig sind. Letztendlich halt die gesamte Website User Experience, ne? Also SEO, Qualitätsmanagement, Performance, Barrierefreiheit und Compliance. Und auch mit Google, ne, tut ja auch immer einen verstärkten Fokus auch in der letzten Zeit ja darauf lenken. Also deswegen sehen wir uns hier auch eindeutig auf dem richtigen Weg, eben nicht nur in diesem kleinen SEO-Bereich hier quasi halt aktiv zu sein, sondern wirklich halt versuchen, dass halt die Leute ihre Seite sehr holistisch, vollumfassend halt optimieren können und wirklich eine bestmögliche User Experience für ihre Nutzer halt auch wirklich hier bereitstellen können. Ja.
Also vielleicht ganz kurz da noch zu, wir waren vorher DeepCrawl-Kunde, weil ich das Crawl an sich gut finde. Haben dann aber im letzten Jahr tatsächlich wegen der Search Success, des Search Success Moduls von euch zu Right gewechselt. Geil. Und eine Sache muss ich auf jeden Fall sagen, ich mag überhaupt keine Customer Success Manager, weil meistens rufen die einen an und wollen mir das nächste Modul verkaufen. ist ja leider wirklich so. Also die rufen dann an und sagen, ey, willst du nicht...
Aber nicht bei uns, oder? Also ich hoffe, jetzt kommt noch was. Nicht bei uns, oder?
Genau, und das ist bei euch überhaupt gar nicht so, im Gegenteil. Also die sind alle so super bemüht, dass man das irgendwie alles, dass sowohl ihr als Unternehmen als auch wir als Firma zufrieden waren, schon beim Abschluss oder beim Bau des Vertrages und eben diese Möglichkeit jederzeit bei euch quasi, ob es dann direkt aus dem Tool raus oder per Mail oder was weiß ich, über welche Kanäle euch mal anstupsen kann und sagen kann, ey, könnt ihr bitte mal gucken, wir wissen echt nicht weiter, dass dann auch wirklich jemand sagt, ja klar, machen wir. Wahnsinn, also das ist schon echt.
Aber das ist einer unserer Top-Erfolgsfaktoren, sozusagen, warum wir überhaupt hier noch stehen. Ne? Wir haben immer gesagt, von Anfang an, der Andi und ich, ne, es ist immer humble und helpful. Wir versuchen immer, wir sind immer hilfsbereit, versuchen immer zu helfen. Ne? Und es geht auch wirklich darum, also nicht nur einfach ein Tool zu verkloppen, ja, sondern den Leuten wirklich helfen, weil nur so benutzen sie die Software weiter, nur so empfehlen sie dich weiter. Und nochmal, wir sind nicht die Lautesten. Wir haben die längste Zeit überhaupt gar kein Marketing gemacht. Wir sind nur durch Word of Mouth gewachsen. Genau durch Leute auch wie euch, die genau sowas halt sagen. Ne? Genau das ist einer unserer Erfolgsfaktoren. Und genau deswegen spielen wir das auch so. Und du, ich liebe das. Ich habe das so häufig, also das ist so geil, ja. Also ich bin ja auch quasi im Customer Success Management sozusagen im weitesten Sinne. Und ich habe das so oft, ich sehe irgendeiner, dass einer einen Drop hat. Ja, also und dann gehe ich direkt rein, was könnte da passiert sein? Also es ist halt auch Interesse, ne? Ich gucke den und dann rufe ich den einfach an. Ja, da sage ich einfach, ja, du, servus, hier ist der Markus. Welcher Markus? Ja, Markus Tandler von Ride, sorry. Und ich so, ja, hallo, Markus, was geht? Ja, du, ich habe gesehen, deine Seite ist gefallen. Du, ich habe mir das schon angeguckt und zwar lalalala. Und dann sagt, what the fuck? Ja, also das ist so, also wie gesagt, ich will jetzt hier keine muss jetzt auch Erwartungsmanagement machen. Wie gesagt, wir haben ja tausende von Kunden, also sozusagen, also jetzt denkt, ich war jetzt vertragen, dann ruf
mich
der Markus.
Mich an, hat er noch nicht angerufen, ja, warum?
Ja, du, vielleicht ist ja einfach noch nichts Schlimmes passiert. Ich habe mal einen Shop gehabt, ja. die haben sich deindexiert, an einem Freitag. Und war total krass. Und da rufe ich ihn an und sage so, ja, du, hier ist der Markus. Ist euch aufgefallen, dass ihr euer Shop deindexiert ist? Ne? Jetzt zeigt nur noch die AdWords-Anzeigen bei Brand. Und er so, holy shit. Ne? Ich glaube, ich muss hier mal denken. Und ich habe sofort sozusagen, also es gab verschiedene Punkte. Also ich habe mir versucht, woran es lag. Und es war dann eine der Optionen, haben sie dann auch wirklich gesagt, oh, das genau das war's. Und habe genau gesagt, was sie machen sollen. Es war am Samstag wieder drin. Ne? Es war ein kleiner Fuck-up. Sie haben halt wirklich aus Versehen quasi da was gemacht in der Search Console, was sie nicht hätten machen sollen, war wieder einfacher Fix. Aber genau davon lebt das doch, verstehst du? Also das ist so dieses, ja. Also wie gesagt, diese 10 Minuten, die ich darauf verwendet habe, ja, sozusagen, da bricht mir ja kein Zacken aus der Krone und du kannst jemand wirklich helfen bei einem sehr krassen Problem vielleicht halt auch, ne? Und ich liebe das halt, ne? Also auch sowas proaktiv quasi zu machen. Ne, und dann einfach anzurufen, bevor er dann vielleicht sogar anruft und dann halt Hilfe braucht, ne, obwohl das natürlich das Häufigere ist. Aber ich will nur damit ausdrücken, so verstehen wir halt wirklich Customer Success. Also wir wollen halt wirklich, dass unsere Kunden halt auch wirklich erfolgreicher sind und wir versuchen zu helfen, wie wir können, ja. Genau.
Also von daher kann ich nur unterschreiben, sehr cool.
Danke.
Und was wir ja bei diesen ganzen Updates in der Regel oder wo so ein bisschen in der SEO-Szene ja der Trend hingeht, ist ja, es ist ein Update, was mache ich? Ich gehe auf Sistrix und schmeiße meine Domain da rein. So, und im Zweifel mache ich es auch noch mit meinen Mitbewerbern. Und bei uns war zum Beispiel beim Unicore-Update war ein kleiner Dip, aber nicht so unfassbar viel zu sehen. Beim Spam-Update später allerdings mehr. Also tatsächlich, da ist in Sistrix eine Riesen, was heißt Riesen, aber da ist schon ein deutlicher Abfall in der Sichtbarkeit zu sehen. Und genau, dann habe ich mich natürlich auch erstmal hingesetzt und habe mir das im mit den Search-Console-Daten dann entsprechend angeschaut. Und interessanterweise war dann beim Spam-Update, wo ich den großen Dip habe in der Kurve, habe ich in der Search Console sogar mehr Klicks gehabt. Ja? Also es hat sich überhaupt nicht gedeckt, so gar nicht. Leider beim Juni-Update hat es sich auch nicht gedeckt. Also beim Juni-Update in der Search Console schon einen ordentlichen Einschnitt bei den Klicks, was halt in Sistrix zum Beispiel überhaupt gar nicht sichtbar war. Und das sieht man irgendwie, finde ich persönlich, immer wieder, ne? Gerade wenn man auch so auf mehrere Domains halt dann irgendwie guckt, ne? Dass es dann halt doch eben häufig nicht so richtig zueinander passt. Was auch nochmal so ein bisschen unterstreicht, dieses, man sollte auf jeden Fall, wenn es um die eigene Seite geht, auf jeden Fall in die Search-Console-Daten gucken.
Also immer, es gibt da gar keine Alternative. Also für meine eigene Seite, das interessiert mich doch nicht, Ich weiß doch die Realität. Das ist doch einfach nur Zeitverschwendung. Klar, ich bekomme dann klar hier mit Competitive Analysis, aber auch das ist zum Beispiel etwas, was ich gar nicht mache. Ich mache keine Competitive Analysis. Also, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass unsere Hauptkonkurrenten, ich hatte schon erwähnt, DeepCrawl, Botify, die machen nicht mal SEO. Was ich so lächerlich finde, by the way, wenn ich mal ganz kurz ranten darf. Ich finde es so lächerlich. Ihr ruft andere Leute an und sagt, hey, wir haben eine tolle SEO-Lösung, wir sollten wirklich in SEO investieren. Warum macht ihr es selber nicht? Ja, warum? I don't fucking get it. Ihr ruft doch sogar Softwareunternehmen an und sagt, ihr müsst es unbedingt machen. Warum macht ihr es nicht für euer eigenes Softwareunternehmen? Ich verstehe das gar nicht. Vertraut ihr nicht eurer eigenen Software? Ja, das ist so lächerlich. Unser Main Competitor in den SERPs ist Wikipedia. Und ich also jetzt gegen Wikipedia irgendwie da Konkurrenzanalyse zu machen, sorry, das ist halt auch, das bringt mich auch nicht weiter. Und mein Punkt ist aber auch, bevor ich jetzt eine Stunde irgendwie investiere, um zu gucken, was irgendwie mein Konkurrent vermeintlich erfolgreich macht, weil es ist ja auch im großen Teil, sehe ich das vielleicht gar nicht oder tue wir etwas komplett auch fehlinterpretieren auf Basis dieser Daten. Bevor ich da eine Stunde investiere, investiere ich eine Stunde in unsere Webseite, ne, in den neuen Content. Ich mache irgendwas besser irgendwie für unsere Nutzer. Am Ende des Tages wird mir das immer mehr bringen. Ja. Und bevor ich gucke, was macht da einer, der hier jetzt aktuell auf Nummer 1 ist, irgendwie so, ja, was macht der gut, dann kann ich maximal Platz 2 sein, wenn ich dann dasselbe mache wie er. Ja. Ich gehe lieber meinen Weg, was ich auch für richtig halte, ja, und dann winke ich ihn von Platz 1 zu. Ja. Also wie gesagt, ich finde Competitive Analysis, ich verstehe das Konzept, ja, und aber ich finde das nicht, also heutzutage für einen modernen SEO nicht zwangsläufig irgendwie the best use of your time, sollte man lieber in die eigene Webseite stecken. Aber das kommt natürlich immer auch auf die Ressourcen an, die man da zur Verfügung hat. Klar, wenn ich ein großes Team habe, ne, dann ist es natürlich auch okay. Aber gerade wenn ich jetzt auch ein Einzelkämpfer, Inhouse-SEO bin oder dergleichen, ich würde immer, wenn ich sozusagen wähle, was mache ich, würde ich immer lieber die Zeit in meine eigene Webseite rein investieren. Und da geht es auch gerade darum. Nur die echten Daten, nur da sehe ich auch wirklich die Realität. Alles andere, ich meine, was bringt mir das? Ja,
ist einfach nur. Es ist ja auch viel zu individuell und jede Seite hat ja auch ein eigenes Eigenleben, sag ich mal. Und man kann das nicht immer auf alle Seiten münzen, wenn jetzt irgendwie, wenn eine Seite einbricht, die andere kann total gut ranken oder die kann halt viel besser wieder performen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer als nachhaltiger SEO immer besser, sich an die Regeln zu halten, immer gut sein, immer sich verbessern, einfach nur zu optimieren, wo man was findet und nicht so reaktionär halt auf die Updates sozusagen abzugehen und man zu sagen, okay, was ist jetzt passiert? Was muss ich jetzt machen, damit ich weiter auf der Welle schwimme? Aber trotzdem ist es natürlich eine Frage, die immer wieder kommt und die auch berechtigt ist, weil das ist ja auch ein Core-Update. Da denkt man, viele stellen sich da ja immer noch vor, okay, jetzt hat Google irgendwas umgestellt, irgendwas Neues, was ist es jetzt? Ne? Und ab und zu gibt es ja auch solche Dinge, wie mit dem Page Experience Update, wo man ganz klar weiß, hier geht es wirklich jetzt um, jetzt CLS ist jetzt ein Ranking-Faktor und so, nur wie schnell das sich dann auch zeigt und sich auswirkt, das ist natürlich immer die Frage. Aber siehst du beispielsweise schon bei, hast du Beispiele, wo du sagen kannst, da kannst du ganz klar sehen, jetzt seit dem Update hat sich das und das verändert wegen dem und dem oder ist das... Ist das schwierig?
Oh ja, ganz klar. Also ich muss sagen, ich habe jetzt seit dem Unicore-Update, würde ich mal sagen, mit unseren Kunden zusammen, jetzt hast du mich lügen, irgendwie 25, 30 Core-Update-Analysen gemacht. Und ich habe einen einzigen Fall, wo ich wirklich keine Ahnung habe. Also wo ich wirklich da saß. Ich habe das immer noch auf dem Radar. Ich habe es letzte Woche nochmal versucht. Ich habe sie sogar schon zweimal angerufen. Das ist so lustig, weil ich halt immer, ich sage, oh, es tut mir echt leid. Ich finde es einfach nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Und der Typ ist halt auch, weil ich schon die ganze Zeit mit ihm telefoniere und die ganze Zeit sage, ich finde es aber einfach noch nicht. Wir gehen alles durch, was es halt nicht sein kann, um alles immer auszuschließen, quasi. Aber ich finde einfach nicht quasi den Kasus Knaxus. Aber sonst ist es eigentlich, also alle anderen Cases sehr straightforward, eigentlich genau wie die anderen Core-Updates. Ist eigentlich immer dasselbe Muster. Am Ende des Tages kommen die Core-Updates ja aus dem Panda halt heraus, ne? Also es geht immer wieder darum, dass Google halt wirklich versucht, ne, für ein bestimmtes Keyword, was ist da wirklich halt der beste Content für den Intent, den die Leute haben, ne, was ist da der beste Content, den wir da zeigen können. Ne? Und also das ist immer noch das Theme. Und entweder sozusagen geht es halt um meine Seite an sich, ne, also dass ich hier einfach vielleicht auch, also jetzt, ich kann trotzdem gut sein, aber meine Konkurrenz ist vielleicht auch einfach ein Stückchen besser. Ne? Das ist natürlich klar. Aber der zweite Faktor ist neben quasi, dass meine eigene Seite hier sozusagen ein Problem hat, ist sehr, also gerade bei Core-Updates, dass Google auch immer mehr den Intent von Searches immer besser versteht und dass ich auch hier mal aus einer Top 10 rausgewürfelt werde, weil einfach Google quasi den Intent nachgezogen hat. Ne? Ja. Und jetzt einfach sozusagen das SERP-Layout anders ist, andere SERP-Features entsprechend da sind oder dergleichen. Aber das sind so diese zwei Trends, ne, dass ich das für das, wo Google mich als relevant erachtet, wo mich Google quasi testet, wo ich dann einfach nicht performe, wie Google das erwartet hätte und mich deshalb entsprechend halt zurückstuft, ne? Oder dass ich halt, wie gesagt, der Intent da einfach verbessert wurde und Google einfach vielleicht ein komplett neues SERPs oder einfach das SERP-Layout entsprechend verändert hat, was dann auch Implikationen auf mein Ranking hat. Aber das sind die zwei typischen Sachen halt hier. Und wie gesagt, bei diesen ganzen Cases, bis auf diesen einen, war das immer sehr straightforward, also wo es auch immer, du kannst es immer auch zeigen, warum es auch wirklich gerechtfertigt ist. Zum Beispiel auch bei uns, bei Ride, ne? Bei uns ging es auch noch unten, wenn auch nicht so stark, wie es jetzt hier beim Systrix zum Beispiel aussieht. Aber er ging auch zurück. Aber bei uns war es vor allem zum Beispiel Terms, die nicht mehr so wirklich SEO-Online-Marketing sind. Da haben wir ja auch in unserem Wiki sehr viele Begriffe. Das ist sowas wie AIDA-Modell, Dark Web oder sowas, ne? Also Dark Web zum Beispiel, ne? Aber auch da, das sind auch Sachen, wir sind nirgendwo auf die zweite Seite gespült worden, sondern immer so aus der Top 3 in die Top 5. Ne? Also ja, sozusagen, wir sind dann einfach nicht mehr so das beste Ergebnis. Es gibt ein deutlich besseres Ergebnis oder ein Brand, also gerade aus dem IT, aus dem Computerumfeld, den die Leute dann halt auch besser kennen als Ride, ne? Als beim SEO-Umfeld. Dann kennst du dann vielleicht Ride, klickst dann eher auf uns. In dem IT-Umfeld klickst du halt vielleicht eher auf den Heise als auf uns. Ne? Genau das ist ja so, was man sich dann auch wirklich erklären kann, warum wir da dann entsprechend ein bisschen Einbußen haben. Und das Zweite auch, wie gesagt, dass sich einfach SERP-Layouts entsprechend geändert haben oder beziehungsweise Intent nachgezogen worden. Ich habe dieses Beispiel mit IP, mit IP-Adresse. Da gibt es auch zwei verschiedene Intents. Erstens, was ist eine IP-Adresse? Und der zweite, wie ist meine eigene IP-Adresse? Ne? Und da konnte man auch sehen, wie quasi hier vorher mehr in Richtung, also quasi Google sieht das als ein Informational Query, was ist eine IP-Adresse, deswegen haben wir da vorne gerankt, jetzt zu die ersten 5 Ergebnissen sind, wie finde ich meine IP-Adresse raus, ja, und dann ist natürlich klar, warum wir uns halt da unten finden, weil wir genau diesen Intent nicht erfüllt haben mit dem Wiki, weil wir da eben nur erklären, was die IP-Adresse ist. Und da sind wir jetzt hingegangen, zum Beispiel auch der Alex, mein Kollege bei Alex ist hergegangen, hat jetzt, wir haben im Wiki jetzt auch eine Sektion, wie man die eigene IP-Adresse rausfinden kann. Wir haben es im Titel auch wieder gespiegelt, ne? Was ist eine IP-Adresse, wie finde ich meine eigene raus? Und schon geht es wieder nach oben. Zack. Ne? Also, das ist, also man sieht es, man probiert dann wieder was und raus. Ne? Genau, also von dem her würde ich jetzt sagen, gerade diese letzten paar Updates wieder super straightforward, bis auf diesen eigenen Case, also wo ich einfach auf Granit beiße, wo ja, ich mittlerweile denke, vielleicht hat er einfach eine Link-Penalty, ich habe keine fucking Ahnung, sorry.
Ja.
Aber wie gesagt, sonst alle relativ straightforward und genau, eigentlich immer so. Und das ist ja auch genau der Punkt. Ne? Das setzt sich immer weiter eigentlich so der Trend der letzten Core-Updates. Nur du siehst ja auch sehr viele Tests zwischen den Core-Updates. Also ich hatte zum Beispiel gestern Case, beim Dezember-Core-Update hat er angefangen, in der Top 10 zu ranken, ne? Hat aber kaum Klicks entsprechend generiert und ist jetzt beim letzten Core-Update wieder raus. Zu Recht. Wenn mich keiner anklickt in der Top 10, was habe ich dann in der Top 10 zu suchen?
Ja.
Ja? Ist egal, wie viel Links ich habe oder wie viel Authority, wenn mich niemand anklickt, warum sollte Google dann in der Top 10 halten? Ne? Das ist ja genau der Punkt. Und genau wie du halt richtig sagst, man sollte nicht Updates chasen, ne? So, oh, was ist jetzt wieder passiert und was muss ich jetzt hier machen? Ne? Sondern einfach darauf vertrauen, ich versuche super Content, ich habe wirklich den eigenen Anspruch, wirklich das beste Ergebnis sein zu wollen. Ja, nicht so wie früher, hier ist meine Webseite und dafür soll ich halt alles ranken, wunderschön, sondern wirklich, ich will dafür ranken, das ist für mich ein super Keyword. Was muss ich denn liefern, dass ich hier wirklich das beste Ergebnis bin? Ja, ich glaube, dieser eigene Anspruch zu haben, wirklich das beste Ergebnis sein zu wollen, das ist das Wichtigste. Und dann wirst du am Ende auch dort landen. Ne? That's it. Ja, am Ende wird sich sozusagen die Qualität hier durchsetzen und eben nicht hier Updates irgendwie chasen. Und deswegen finde ich auch immer so komisch, diese ganzen Update-Analysen, ja, wo ich dann irgendwie bekomme, oh, guck mal hier, diese Seiten sind runter, diese Seiten sind nach oben. Was hilft denn das dem kleinen Webmaster, der da sitzt? Was ist denn bei mir passiert? Ne? Ja, der kann das einfach nicht, ne? Und genau das ist es so. Dann wird er gesagt, ja, und dann ist Eat ist ein Faktor und das ist ein Faktor und das ist ein Faktor. Das ist wie wenn man zum Arzt geht, ne, und der Arzt sagt dann, Sie könnten Krebs haben, Sie könnten einen angeschlafenen Fuß haben oder eingewachsene Zehennägel. Könnte alles sein. Ne? Und aber wie gesagt, ich werde gar nicht untersucht, sondern es wird daran gesehen, also ich hatte heute schon 10 Leute mit eingewachsenen Fußnägeln, vielleicht haben sie einfach nur einen eingewachsenen Fußnagel. Ne? Also das hilft mir ja nichts, ja, sondern die Leute müssen wirklich lernen, wie mache ich das halt richtig. Ich weiß, gerade die GEC macht es einem nicht einfach, ne? Gerade weil ich einfach auch mehr KPIs quasi daran habe. Diese Average Values sind super schwer auch zu interpretieren. Ne? Aber das ist genau das, was wir mit Search Success versuchen. Das ist einfach einfacher zu machen, mit den Search-Console-Daten wirklich effizient zu arbeiten, ne, damit es halt wirklich auch jeder kann. Weil, wie gesagt, also es ist immer so ein bisschen peinlich irgendwie, also auch für Deutschland, muss ich einfach sagen, weil, also wir sind ja international sehr aktiv, ne, und gerade in Deutschland hast du doch mit die meisten, wo die noch nicht mit der Google Search Console effektiv arbeiten. Oder selbst große Unternehmen, die immer noch quasi im Web-Frontend arbeiten. What? Da kriege ich doch einmal 1000 Zeilen. Ihr müsst es mit der API machen. Ja? Aber wie gesagt, deswegen ist auch gerade, wie gesagt, läuft es auch bei uns halt gerade auch richtig gut, weil, wie gesagt, Search Success halt richtig gut abgeht, weil viele jetzt eben vor dieser Make-or-Buy-Entscheidung stehen. Wie gesagt, in Amerika hat es einen ganz anderen Stellenwert. Das siehst du auch daran, Systrix, der Sichtbarkeitsgraph ist riesig groß, ist quasi der ganze Bildschirm. Ne? Bei SEMrush ist es minimal klein. Ne? Also das hat international einen ganz anderen Stellenwert, aber wir in Deutschland, wie ich das ja vorher auch ganz richtig gesagt habe, wir sind damit aufgewachsen, ne? Wie PubCon, erstmal sowas gesehen, ne? Wir sind hier aufgewachsen, als es auch gar nicht diese Daten der GSC gab, ne? Und aber wie gesagt, manche Leute sind immer noch, machen das immer noch wie vor 15 Jahren, ne? Und ganz ehrlich, also schon lächerlich manchmal, ne? Wenn ich dann so jemand gegenüber sitze, so ein Head of SEO, und der hat noch 10 Leute unter sich, und ich denke mir, oh Gott, what the fuck, ja, und der hat dann noch Leute unter sich, eigentlich müsste ich seinen Chef anrufen, müsste mal sagen, du, pass mal auf, den du da hast, also, aber egal, don't get me started.
Aber da ist vielleicht schon der ein oder andere aufgewacht, auch gerade als du sagtest, also ihr müsst mit der API arbeiten. Ich glaube, da gibt es wirklich viele, die da absolut noch gar nicht mit angefangen haben.
Alleine sich auch die Daten sichern. Klar, ich kriege 16 Monate an Daten, das ist super. Ja, aber jeden Tag gehen wertvolle Daten verloren. Ich habe in Write 5 Jahre GC-Daten drin. Ja, du kannst wirklich von Updates, von Relaunches, ne, du kannst wirklich Sachen nachvollziehen. Ja, wenn ich mir diese Daten nicht runterziehe, ich meine, das ist doch total, die sind umsonst. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie man sich in SEO nennen kann und dann, naja, mal so wertvolle Daten lasse ich dann halt da irgendwie da rumfliegen. Ich meine, wie gesagt, ihr müsst nicht Write kaufen, alles cool, ja. Ich meine, das ist super easy, das auch selber in Data Studio zu ziehen. Oder wenigstens die Daten einfach nur runtersichern, ja. Und auch wenn ihr selber nichts damit anfangen könnt, wenn man dann mal irgendwann einen guten SEO einstellt, der wird euch die Füße küssen, wenn du dem sagst, du, by the way, ich habe hier noch 5 Jahre GSC Performance Daten, hast du Bock? Ja,
ja, sagt ja. Der, geil. Da krieg ich Tränen in die Augen, ja.
Ja, genau, ja. Und sonst fängst du wieder bei Null an, ja. Also, don't get me started.
Ich finde, du hast was ganz Spannendes eben gesagt, nämlich, du hast so ein bisschen das Thema Links angeschnitten, ganz bisschen. Und vor allen Dingen auch so genau diesen Punkt, nämlich früher hat man dann seine Seite online gestellt, ja, hat irgendwie ein bisschen an den Texten rumgefruckelt, so vor allen Dingen vor Panda, ne? Und hatte dann eigentlich so den Anspruch, das Ganze muss jetzt ranken. Und zwar für am besten alles, was bei 3 nicht auf dem Boden ist. Und wir haben einen, das deckt sich ganz gut mit dem, was du gerade gesagt hast, einen ganz interessanten Case gerade gehabt bei uns mit unserem Reisevertical. Ich hoffe, das nimmt mir keiner übel, wenn ich das sage. Ich fand es auf jeden Fall ganz lustig. Und zwar haben die für sich rauskristallisiert aus den Daten, hey, die haben so ein bisschen nach Low-Hanging Fruits geguckt und haben zum Beispiel das Keyword griechische Inseln gehabt. Mhm. Ja, und meinten, cool, ranken wir irgendwie auf Seite 2, was können wir denn machen, um auf Seite 1 zu kommen? Also die Idee aus der Redaktion war ja schon super. Ne? Da haben sie selber identifiziert. Ja, mega. Und haben dann gesagt, Mensch, Daniel, was können wir denn da machen? So, ne? Und naja, gefühlt würde ich sagen, wenn man jetzt irgendwo vor 15 Jahren gesessen hätte, hätte man gesagt, müssen wir ein paar Links kaufen. Ne? Am besten aus irgendwelchen Griechenland- und urlaubsrelevanten Blogs und Foren. Ja? Mhm. So, und diesmal haben wir halt, ging der erste Weg gar nicht so richtig, sondern man hat geguckt, okay, wofür rankt denn die URL überhaupt? Ist das überhaupt das passendste Keyword dafür? Und dann auch so ganz wirklich, da sind wir wieder bei den Basics, dieses, okay, wie ist denn das Snippet eigentlich? Und wie sieht eigentlich die Suche aus, wenn ich nach diesem Keyword suche? Ne? Und ich habe nach griechische Inseln gegoogelt und habe dann relativ schnell gesehen, okay, auf der ersten Seite bieten die mir das sehr vorgekaut an. Also so die Top 15 griechischen Inseln mit Karte, ja, die schönsten. Also immer so nach das gleiche Muster. Mhm. Und bei uns der Titel im Snippet war 3054 griechische Inseln, das sind die schönsten für deinen Urlaub oder sowas. Und ich meinte so, also ich bin ja per se, was sowas angeht, eher faul. Ne? Und wenn ich jetzt in den Urlaub fahren will, ich habe keine Lust, mich aus 3054 Inseln zu entscheiden.
Ja.
Weil das war so ein bisschen, ich habe ja noch gar nicht drauf geklickt. Das ist ja, Google ist ja so ein bisschen auch die Snippets sind ja so ein bisschen die Schaufensterauslage für die Webseite. Mhm. Und ich hätte keine Lust gehabt, in den Laden reinzugehen, weil es mich einfach überfordert hätte. Dann klicke ich lieber auf einen Mitbewerber, der irgendwie nur mir die 15 Inseln schon vorselektiert
hat. 3 Geheimtipps.
Und Genau, genau, mit Karte so halt dann auch noch und so ein Kram, ne? Und das haben wir dann mit der Redaktion besprochen und haben dann gesagt, pass auf, wir machen das einmal für alle Keywords, die ihr jetzt für euch auch als wichtig erachtet habt. Haben dann tatsächlich diese ganzen Seiten auch erstmal so, wie sie sind, jetzt muss ich da noch mal ein bisschen Werbung machen, auch als Segment in Write reingekippt.
Geil.
Und können dann quasi, weil wir die Artikel-ID in der URL haben, können wir einfach immer sehr, sehr schnell dann gucken, okay, wie haben sich also so eine Art automatisches Monitoring dann schon mit den Search-Console-Daten. Und wir konnten wirklich sehen, die Redaktion hat eine kleine Änderung gemacht, entweder am Snippet oder so ganz profane Sachen wie ein Inhaltsverzeichnis vorne rein, weil kein Mensch hat Lust, Bleiwüste nach unten durchzuscrollen. Ne? Mhm. Und tatsächlich war es so, wir konnten fast bei jeder einzelnen URL, die Redaktion da angefasst hat, da war kein SEO dran. Wir haben nur ein bisschen den Input gegeben, sondern wirklich, da war dann jemand dran, der sich mit dem Thema auch beschäftigt. Ja, also kein Hexenwerk. Mhm. Und wirklich jedes Mal, zwei Tage später, haben wir einen massiven Ausschlag gehabt bei eigentlich allen Metriken, die uns die Search Console liefert. Wir haben für mehr Keywords gerankt. Wir hatten teilweise von wenigen 100 Impressionen am Tag auf über 4000 dann sofort geschnellt, ne? Hat sich natürlich auch in den Klicks bemerkbar gemacht. Und da sind sie jetzt total happy, dass sie quasi ja das einfach abarbeiten können, in Anführungsstrichen. Und das Schönste ist, du kaufst nicht irgendwelche Links, wo du irgendwann Angst hast, oh Gott, werde ich irgendwann abgestraft dafür? Oder muss ich die?
Braucht sie auch gar nicht. Einfach rausgeschmissenes Geld, genau.
In dem Fall. Genau, und sondern du machst einfach was am Content. Für den Nutzer, ne? Also letztlich, du versuchst einfach noch mehr das zu liefern, wo wir quasi vielleicht aufgrund von Daten und Analysen sehen, hey, guck mal, so können wir es besser machen, so können wir es einfacher machen. Das ist das, was die Nutzer wollen.
Ne? Mhm. Genau. Und Google ist ja auch genau, weil das ist ja genau der Punkt, das ist ein ganz typisches Muster, was du da erzählst. Das ist so typisch, ne? Weil Google findet euch gut. Ne, deswegen, also ihr rankt ja auch schon irgendwo da so in der Top 30, ihr habt auch bestimmt schon mal ein bisschen so Top 10 Luft geschnuppert, ne? Wie gesagt, da hat die CTR da nicht so gepasst, weil das Snippet nicht so super ist, genau wie du das gerade so hergeleitet hast, ne? Und jetzt sieht Google auf einmal, wow, ihr habt das upgedatet, der Content ist neu, der Title ist neu, weißt was, ich probiere es mal wieder aus, ne? Und dann durch dieses Content-Update, ne, durch das Republishing, ne, gebe ich Google quasi nochmal so dieses Signal, bitte probier es doch mal wieder. Google hat es probiert, die Klickrate war sicherlich besser als beim letzten Mal, wo ihr in der Top 10 getestet wurde. Ne? Und dann guckt jetzt Google, okay, wo ordne ich euch jetzt ein? Ne? Seid ihr gut genug jetzt sogar auch fürs zweite Drittel oder sogar vielleicht sogar fürs erste Drittel, für ein Top-3-Ergebnis, ne? Und testet es dann sozusagen quasi da durch die Bank und ordnet euch dann da in der Top 10 ein, wo ihr hingehört. Ne? Und das ist genau dieses Muster. Genauso sollte man das machen. Und wie du sagst, Links hätten hier gar nicht geholfen, ne? Weil Google würde ja sehen, mei, der Content ist immer noch derselbe, der Title ist immer noch derselbe. Ne? Ich habe das schon mal in der Top 10 getestet. Ne? Das bringt mir jetzt nichts. Aber dadurch, dass Google gesehen hat, es hat sich was getan, let's give it a try. Und zu dem Beispiel kann ich auch ein schönes Beispiel geben, weil wir hatten auch einen Kunden, wie gesagt, der hat dann auch, wie gesagt, eher mit dem Scrape-Data-Tool quasi drauf geguckt, quasi, und der hatte ein Keyword, das war so ein Brand plus Gutschein, also es kommt aus dem Gambling-Bereich, aber so in der Art Brand plus Gutschein, so in diese Richtung, ja. Mhm. Genau. Und dann hat er gesehen, ja, bei SEMrush, wie gesagt, Platz 3, seit dem letzten Core-Update, ne, also seit dem 4.12. war er quasi hier Platz 3, also Platz 3 irgendwo halt in der Top 3 wahrscheinlich für diesen Begriff, ne, unter dem Brand an sich. Und nach dem Core-Update jetzt auf einmal Platz 12, ne, und er so, oh mein Gott, ja, ich bin jetzt quasi hier aus der Top 10 rausgeflogen für so einen tollen Begriff, also weil der, also klingt ja auch gut, ne, also mit diesem Brand plus so Bonuscode, Vouchercode, ne, also da passiert ja auch eine Conversion dahinter, ne, und ja, mei, da sind wir jetzt aus der Top 10 rausgeflogen, aber das sind 3 Seiten an mir vorbei, jetzt in die Top 10 rein und die haben alle ganz viel Links gebaut und deswegen rechnen die jetzt wahrscheinlich da in der Top 10. Und deswegen hat er $30,000, ich meine, es ist halt Gambling-Branche, ne? $30,000 für Links investiert, ne, um da wieder quasi nach oben zu kommen. Und dann habe ich quasi sozusagen meinen Workshop mit dem und dann erzählt er mir das und dann sage ich, also wie sieht denn die Realität aus? Und dann sage ich, ach so, in der Google Search Console hat er noch gar nicht nachgeguckt. Okay, gut, dann lassen wir zusammen reingucken. So, und das war so lustig, weil man sieht wirklich zum 4.12., ne, zum letzten Core-Update ist er quasi in die Top 10 reingeschossen quasi, wurde jetzt quasi getestet für diesen Begriff, ne, bis zum letzten Core-Update. Und in diesem Zeitraum wir reden hier schon von so Hunderttausenden von Suchen, hat er gerade mal, wie gesagt, das sind mal 45 Klicks oder so generiert. Ne? Also selbst mit viel Wohlwollen irgendwie eine 0% Klickrate, ne, oder 0,1 oder was weiß ich auch immer. Ne? Was macht Google? Ne? Sagt, hey, also ich habe gedacht, die Seite wäre relevant, klickt kaum jemand an. Ne? Was will ich da in deiner Top 10? Deswegen, ne, zum Core-Update ist er wieder rausgespült worden. Und im gleichen Zug, wenn du rausgespült wirst, nimmt Google einfach andere Seiten und testet die mal. Ne? Gerade für so ein Navigational Query, der so wahrscheinlich sowieso sehr top-heavy ist, ne, wo, also genau, testen sie da einfach verschiedene andere Sachen halt durch, ne, und man kann halt wirklich ganz genau sehen, ja, dass sozusagen diese 30.000 investierten Euro total, also Dollar, ne, einfach aus dem Fenster rausgeschmissenes Geld war, ne, weil Google sagt ja jetzt nicht, ja, mei, also ich habe es getestet, es hat keiner angeklickt, aber jetzt, ja, wo jetzt irgendwie 100 neue Scheißlinks irgendwie da drauf gehen, ja, jetzt packe ich es wieder in die Top 10. Warum? Es hat ja niemand angeklickt, ja, und das ist so krass, ne, wenn ich dann sowas höre, also erstmal, dass jemand halt nicht in die Google Search Console, dass er halt nur sieht, Platz 3, Platz 12, ja, und aber statt mal reinzugucken, was ist wirklich passiert in dem Zeitraum, wo du in der Top 3 gerankt hast, ja, weil du kannst dir ganz genau nachvollziehen, warum es dann zu diesem Drop entsprechend dann halt kam. Ne? Und dann links quasi da drauf zu kaufen, obwohl ich niemanden es ist so krass, also wie gesagt, da kriege ich fast Tränen in den Augen, ne? Wenn du dann mit so jemand redest, ja, und das ist krass, also es ist und das ist genau dieser Punkt, ne, also da, ihr habt es genau richtig gemacht, ihr guckt auf den User, ne, warum klickt uns der User nicht an, wie können wir dem User noch ein besseres Ergebnis liefern, und Google honoriert das, ne, der User honoriert das und Google bekommt es mit, ne, auf der anderen Seite, dieses SEO vor 15 Jahren ist einfach in ganz vielen Fällen einfach rausgeschmissenes Geld, und das ist kein Einzelfall, also das ist jetzt einfach ein sehr schöner Einzelfall, vor allem, weil der Betrag so hoch war, aber das höre ich immer wieder, ne, und das ist einfach nur, wo du dir einfach nur in den Kopf langen kannst, ja.
Bist du denn jetzt dieses Jahr oder in den nächsten Monaten nochmal irgendwo zu sehen? Also bist du irgendwo auf Konferenz unterwegs?
Nee, also wie gesagt, ich habe eigentlich ja auch, wie gesagt, mit der SEO.com, dass ich das jetzt ja nach 10 Jahren abgegeben habe, also wie gesagt, also ich habe auf der SMX, natürlich, für die mache ich nochmal was, ihr wisst ja auch, meine Frau hat ja für Rising Media gearbeitet, also für die SMX war ja da quasi Conference Manager.
Ach so.
10 Jahre okay. Lang bei Rising Media. Also wie gesagt, da habe ich nochmal was gemacht, aber wie gesagt, ich will eher meine Kollegen, die Izzy und den Alex da auf der Bühne sehen. Ja. Bei mir ist es halt wirklich so, ich scheitere halt sehr häufig an meinem eigenen Anspruch. Ne? Und gerade zum Beispiel für die SEO.com Keynote, ich habe da halt immer, ja, 50, 60 Stunden investiert. Und das ja on top. Ne? Also wirklich nochmal, also diese Zeit geht von meinen Kids ab. Ne? Also von der Zeit, die ich mit meinen Kids habe irgendwie. Und ich bin da halt auch wirklich so versessen, es muss halt perfekt sein. Und ich muss es halt 20 Mal trainieren, weil ich halt auch so nervös bin auf der Bühne, ne? Dass ich halt durch das Training, ne, kannst du es dann halt, schaffst es halt, ja,
ja.
Sozusagen, das mache ich halt wirklich auch nur, weil ich so nervös bin und dann einfach Angst habe, sozusagen, dass ich dann irgendwie irgendwas da runterstammel oder so. Deswegen bin ich so häufig, dass ich dann einfach so in diesen Tunnel komme, es quasi dann einfach so auch so perfekt rüberzubringen, auch wenn es dann ja. Eben nicht so aussieht. Ich glaube, das ist ja dann gerade die Königsklasse.
Lampenfieber geplagt.
Ja, total. Also wie gesagt, dann ja. Mir geht da total die Pumpe. Aber durch dieses, ne, auch mit dem Slidestorm, ich weiß, ich muss nur wieder klicken, im nächsten Bild weiß ich schon wieder, na, selbst wenn ich rauskomme, ja. ich kann hier quasi nicht loswerden. Aber mein Problem ist sozusagen, ich schreibe immer auf das erste Slide Enjoy, ja, weil es ist halt so, du bist dann SEO.com, bist auf der Bühne und es geht los, puff, und ich wach quasi, also in Anführungsstrichen, ich wach quasi auf, Leute applaudieren, ist super. Und dann ich so, shit, ja, also ich konnte es jetzt nicht mal genießen, ich habe so viel Arbeit da rein investiert, ich konnte es nicht mal genießen, ja, irgendwie, weil ich dann halt so im Tunnel bin, also sozusagen, und aber das ist halt so der Mainpunkt. Das ist unglaublich zeitaufwendig. Und ich habe das jetzt ja auch 15 Jahre auch international gemacht. Ich habe ja 2005, ich glaube, zum ersten Mal auf der SES New York gesprochen, auf der SES San Jose. Ja, ich meine, das ist ja natürlich Wahnsinn, dafür vor 6.000 Leuten irgendwie da sprechen zu dürfen. Ne? Das ist natürlich sensationell. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt sehr lange gemacht, aber mal Butter bei die Fische. Am Ende des Tages durch diese ganzen Speaking Engagements, du bekommst Twitter-Follower, ja, also du machst keine, ne, also das ist nicht so, dass die Leute danach, oh, hier, wir wollen jetzt Ride kaufen und was weiß ich auch immer, verstehst du, also das ist gut für die eigene, sozusagen für den eigenen Brand, sozusagen den eigenen Brand quasi da zu entwickeln, ne, aber aber es hat nur bedingt Business Value in dem Sinne. Und das ist dann halt, wie gesagt, du machst dann, ist klar, ich meine, ich habe das auch immer genossen, da meine Keynote auf der SEO kommen. Aber wie gesagt, jetzt nach 10 Jahren, jetzt ist da auch mal genug. Aber da werden jetzt auch andere mal kommen. Wie gesagt,
Finde ich gut. Aber wenn ich mir vorstelle, du hast jetzt so Lampenfieberprobleme, wie hat das denn dann funktioniert? Also ich habe ja gehört, du bist da auch mal, hattest du so eine Go-Go-Tänzer-Vergangenheit, ne?
Ja, geil. Und
lustig. Wie passt das denn zusammen dann? Da ist doch das Lampenfieber, da muss das doch richtig groß sein.
Wenn man ach, nee, das ist ja gerade, du, also ganz ehrlich, also für mich war das ja immer, da gibt es ein legendäres Interview auf Sat.1, weil mich das da auch sozusagen gefragt habe, ich habe dann so, also für mich ist es ja eine Art so einfach moderner Eskapismus, ja, weil es ist ja gerade so, dass halt extrem viel verlangt wird von mir in meinem Job. Ne? Ja. Also sozusagen, ich habe, also es war schon sehr anstrengend und sehr viele, wie gesagt, auch gerade, ja, wenn du dann halt auch so sehr jung dann auch so Erfolg hast, ne, also sozusagen, du willst ja auch immer, also gerade, oder auch wie ich habe halt eine große Klappe, und wenn du eine große Klappe hast, dann musst du am Ende aber auch durchziehen, ja, also das ist halt so, ne, das kommt halt damit, wenn du eine große Klappe hast, dann musst du halt auch am Ende delivern, ja, also da darfst du nicht versagen, und das ist halt auch, wie gesagt, dann mein eigener Anspruch, wie gesagt, wo ich ja einfach auch ein bisschen an meinem eigenen Anspruch da scheitere, beziehungsweise einfach vielleicht eine zu große Klappe habe manchmal, ja, aber dann muss ich halt auch delivern, und wie gesagt, du hast dann schon sehr viel Druck, und ich fand immer, dass das Tanzen, ne, war dann halt eher so, da erwartet niemand was von dir, der erwartet einfach nur von dir, dass du da einen halbwegs anschaulichen Body hast und dich halt gut bewegen kannst, und der Rest ist egal, ja, und ich fand das auch mit meinen Go-Go-Tänzer-Kollegen dann immer ganz lustig, weil die dann auch, ja, was machst du, ja, also war so ganz lustig, weil also eine meiner Kollegen war Konzertpianist, das andere war eine Ingenieurin und was weiß ich auch immer. Also, aber es war wirklich in dem Sinne egal, verstehst du? Also es war ganz egal, sozusagen, was du machst, und in dem Moment war es einfach, wie gesagt, ja, also die Leute wollen was zum Anschauen und das deliverst du da, aber du, der Anspruch ist dann sozusagen in dem Sinne sehr gering. Also von dem her fand ich das immer, wie gesagt, genau andersrum. Ne? Also das war dann nicht Lampenfieber, sondern es war dann echt einfach ja, einfach Spaß und war deutlich einfacher als so ein Vortrag auf der SEO kommen. Also das kann ich auf jeden Fall behaupten.
Verstehe, sehr gut. Daniel, hast du noch eine...
Was kommt hier? Für euch muss jetzt echt aufpassen, wenn ihr jetzt auf einmal bei meiner Gogo-Vergangenheit landet. was kommt jetzt noch ein bisschen weiter zurück? Ich weiß ja gar nicht, wie gut ihr recherchiert habt.
Also ich kann nicht beruhigen, die Recherche lag lange, lange, lange zurück. Ich habe ja vorher, bevor ich im Verlagsumfeld war, bei, jetzt heißen sie ja Peak Ace und früher Ads to People gearbeitet.
Italien.
Und das war ja auch noch in deiner aktiven SEO-Zeit. Und ich weiß, dass früher ganz viele, da lief ja auch noch Webmasters on the Roof und so von dir, dass ganz früher viele immer gesagt haben, hey, der Tandermann, wir müssen doch irgendwann mal ein Projekt von ihm finden. Ja, man hat einfach nichts gefunden, außer zum Beispiel die Gogo-Markus-Domain. Mhm. Oder halt natürlich die du selber quasi ja auch mal über Twitter oder so gedroppt hattest, ne? Also dein Poker-Blog oder sowas. Also von daher noch weiter zurück kann ich da gar nicht gehen.
Es kommt ja beim Rand vor, wo er mich ja als Blackhead outet, was war das, 2008, 2009, wo der Matt Katz mich dann auch aufgezogen hat. Da schreibt er auch, Markus Tendler, who Google Dublin has been gunning for by name, weil er hat es war nämlich auch bei Google, das hat der Rand mitgekriegt, dass sie sich drüber unterhalten haben, sozusagen, also Googler, hier mit dem Tandler, wir müssen mal Projekte finden, und was weiß ich, war dann super impressed, dass wir nichts gefunden haben. Genau, hat mehrere Komponenten, also, aber das hast du ja nicht gefragt, also von dem ist gut.
Okay, vielleicht finden wir da noch was raus und dann laden wir dich nochmal ein.
Nee, aber ich kann zwei Sachen verraten, was ganz lustig ist. Also erstmal eine Geschichte, was immer gut ist, wenn du im SEO-Umfeld arbeitest. Ne? Und ich habe ja damals viel Cloaking gemacht. Ne? Also das war ja quasi damals so mein Mittel der Wahl in meinen Spammer-Zeiten, Cloaking. Ne?
Ja.
Und wenn du jetzt halt ein richtiges SEO-Projekt hast, ne? Und du willst ja gerade nicht, dass andere SEOs sehen, was du tust. Und ich meine, jetzt mal auch diese üblichen Sachen, ne? Dass du auch gerade von Expired Domains, ich habe ja auch viel mit Expired Domains gemacht, ne? Dass du auch Crawler ausblockst, damit die halt auch die Backlinks nicht sehen können, ne? Damit den ganzen Backlink-Datenbanken quasi halt nicht auftauchst. Ne, dass du Crawler halt entsprechend halt blockst, ist natürlich hier eine Vorsichtsmaßnahme. Die zweite Vorsichtsmaßnahme ist, dass ich natürlich durch SEO.fm, ne, durch meine mediadonis.net, die alle Leute, die auf diese Webseite kommen, haben ja irgendwas mit SEO zu tun. Ne? Und jetzt kann ich natürlich diese ganzen IP-Adressen nehmen und kann die wegcloaken. Heißt also, wenn irgendjemand aus dem SEO-Umfeld, also der mal auf SEO.fm, auf Mediadonis oder auf anderen SEO-Seiten quasi unterwegs war, dann sieht er eine leere Seite. Ja? Ja. und der Googlebot oder jeder andere User sieht halt das Normale. Ne? Also das war auch eine ganz coole Vorsichtsmaßnahme. Da gibt es auch immer so einen SEO-Wettbewerb. Da habe ich dasselbe gemacht. Da habe ich quasi eine leere Seite auf Platz Nummer 1 gerankt. Auch nur kurze Zeit, hat nicht lange funktioniert. Aber einfach auch nur, um meine Missgunst auszudrücken, dass diese ganzen SEO-Wettbewerbe halt für den Arsch sind. Ist ja auch so. Ne? Ich meine, das ist ja QDF-Query, also weil es ein Keyword ist, was vorher noch nicht gesucht wurde. Da greife ich auch eine ganz andere Logik. Also da bringt kein SEO-Contest was. Und deswegen habe ich aus Protest quasi eine leere Seite quasi davor optimiert. Genau mit demselben Prinzip, ne? Auch wieder die ganzen SEOs. Also ich hatte Honeypots, um SEOs zu fangen, um sie dann wieder wegzucloaken. Ja, also das war richtig gut. Und zu meiner Spammer-Zeit hatte ich noch ein Alias und das war auch sehr lustig, weil der Matt Katz, ich habe ihn damals gefragt, boah, wann war das? 2004, 2005. Habe ich ihn gefragt, are there three people you would like to get rid of in the German Internet? Einen, den er gesagt hat, war Thomas Promny, ne, der war ja damals, ich glaube, mit der übrigens, kein Witz, ne? Google hatte eine eigene Maschine, um Promny-Spam rauszukicken. Ne? Also sozusagen, die haben das Muster komplett kapiert, aber trotzdem sozusagen braucht es halt Ressourcen und immer wieder das Zeug zu finden, um wieder mal rauszukicken. Hat er ja super gemacht, ne? War ein super Modell. Der andere Dolzer, wisst ihr, ne, der hat ja dann über so eine Exe, hat er ja so Expired Domains Mining quasi gemacht. Ne? Das war natürlich auch super krass, also ist ja klar. Und als drittes hat er einen Namen gesagt, also mein Elias. Und Dave Naylor steht daneben, guckt mich so an und ich so, oh yeah, he's bad, ja. But he donates everything to charity. It's like, oh, that's nice. Und dann habe ich auch angefangen, gut, auch wieder da, ich hatte eine große Klappe. Jetzt muss ich durchziehen und dann kam auch das Ganze mit SEO for Charity und was für SEO. Jetzt habe ich so, aber das war so scary, weil er sagte das und ich so, also weiß er das ja, aber wie gesagt, hat nicht geblinzelt oder irgendwas. Oder so, lustig, geil, was für Geschichte. Aber das ist so, genau.
Vielleicht. Dann haben wir doch noch ein bisschen was aus dir rausgekitzelt heute. Gerne. Aber danke dir, Markus, für deine Zeit auf jeden Fall. Wir haben uns sehr gefreut, dass du dabei warst und werden, glaube ich, uns irgendwann in der Zukunft bestimmt nochmal melden für eine neue Folge mit dir. Oder
persönlich auch ein Bierchen hier trinken, das wäre natürlich auch
unbedingt, wichtig. Genau, das wäre total cool.
Vielen Dank für euer Interesse und die Einladung und natürlich auch, wie gesagt, dass ihr Ride-Kunden seid, ist auch cool. Vielen Dank auch für die coolen Worte hier. Das ganze Team wird es richtig freuen. Also wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier euer Gast sein durfte.
Mega gerne. Ja. Sehr
schön. Danke, danke. Grüß schön deine Kolleginnen und Kolleginnen.
Mache ich gerne.
Und genau, wir hören und sehen uns hoffentlich bald. Vor allen Dingen, wenn die ganze Panini-Kiste mal...
Sehr schön. Dann viel Erfolg dir auf jeden Fall mit all deinen Projekten weiterhin. Und alles Gute.
Klasse. Macht's gut, Jungs. Ciao.
Danke dir.
Gut, do it right. Ciao. Bis dann.